willkommen im Sparhelden-Podcast, der Female Finance und Lifestyle-Podcast rund um die Themen finanzielle Vorsorge und Geldanlage für Frauen, die nach mehr finanzieller Selbstbestimmung streben und finanziell unabhängig sein bzw. werden wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin unabhängige Honorarberaterin und die Gründerin der Sparheldin. Ich zeige dir, wie du Finanzen zu deinem Lifestyle-Topic machst und dir mit der richtigen Vorsorge- und Anlagestrategie ein finanziell selbstbestimmtes Leben aufbaust, das dir deinen Wunsch-Lifestyle heute und in Zukunft ermöglicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Talk von Frau zu Frau. Heute habe ich Mareike Sophie Zeitler, die Gründerin von Suku, zu mir in den Podcast eingeladen. Mareike hat ihren Background im B2B-Marketing. Um das C-Level von LinkedIn zu überzeugen, hat sie 2022 angefangen, ihre eigene Personal Brand aufzubauen mit mittlerweile über 22.000 LinkedIn-Followern. Und genau dabei unterstützt sie heute Founder und CEOs, ihre Geschichte auf LinkedIn zu erzählen und sich eine Personal Brand aufzubauen. Schön, dass du heute da bist, liebe Mareike.
Ich freue mich auch.
Ja, bevor du uns gleich mal so einen Einblick da rein gibst, wie du über das Thema Geld denkst, wie du selbst investierst und vorsorgst, hol uns doch mal als erstes in deine Geschichte rein. Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Wie ist es dazu gekommen, dass du auf LinkedIn heute so viel unterwegs bist?
Große Frage erstmal. Da ist jetzt natürlich... Wie früh fängt man an? Ne? Vielleicht so ein bisschen tatsächlich ganz früh mal zum Background, einfach weil wir auch über das Thema Geld sprechen wollen. Und ich glaube, es ist einfach dafür immer wichtig, ist auch zu wissen, wo man herkommt wirklich. Ich bin in Berlin aufgewachsen, so Stadtrand, super privilegiert. Also Beamtenfamilie, Einfamilienhaus, alles irgendwie immer schön gewesen sozusagen. Und habe dann auch relativ straight den Einstieg in die Berufswelt genommen, also ein duales Studium gemacht, sehr glatten Lebenslauf, danach direkt den Master, dann direkt im Konzern eingestiegen. Und ja, auf dem Papier sah, glaube ich, alles schön und gut aus. Aber irgendwie hat sich das für mich nicht so richtig angefühlt. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, irgendwie, da muss noch mehr gehen im Leben. Und das war so der erste Breaking Point, würde ich sagen. Während Corona habe ich damals meinen Konzernjob gekündigt, also so ein bisschen aus dieser sicheren Welt raus. Und bin damals erstmal einfach nur reisen gegangen, dann zurückgekommen, neuen Job angefangen, dafür nach Hamburg gezogen, wo ich jetzt immer noch lebe. Und jetzt kommen wir auch sozusagen zu... Warum überhaupt LinkedIn? Ich habe da das Marketing geleitet von einem kleineren Softwareunternehmen hier. Das heißt, kleines Team gehabt, viel Hands-on selber gemacht. Und LinkedIn war einfach ein Kanal, wo ich gesagt habe, hey, den müssen wir ausprobieren. Unsere Kunden sind da, unsere Zielgruppe ist da. Es wäre irgendwie blöd, das nicht zu nutzen. Und habe damals angefangen, meine eigene Personal Brand aufzubauen, einfach um den Kanal zu testen und wirklich zu verstehen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß noch ganz genau, ich war auf Workation in Sri Lanka, als ich meinen allerersten LinkedIn-Post veröffentlicht habe. Und er ist komplett durch die Decke gegangen. Also ich war gnadenlos überfordert. Irgendwie über 300 Kommentare, über 1500 Likes. Ich war so, okay, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Aber da scheint Potenzial zu sein. Und dieses Potenzial ist letztendlich dann auch das, was ich irgendwie weiter verfolgt habe. Ich habe dann meinen eigenen Kanal weiter aufgebaut, damals intern für meinen Arbeitgeber das C-Level noch mit aufgebaut und bin dann vor 3 Jahren, sind es glaube ich mittlerweile, in die Selbstständigkeit gegangen mit ja genau diesem Thema.
Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Weg, wo ich mich auch wiederfinde, definitiv. Du hast es so schön beschrieben, am Stadtrand privilegiert, in einer Beamtenfamilie aufgewachsen und dann so den 1+ mit Sternchen Lebenslauf hingelegt. Ich habe tatsächlich auch ein duales Studium gemacht. Ja, und wie das dann so ist, man man strebt dann den Karriereweg an, der einem so vorgelebt wird von der Gesellschaft. Und ja, dann hast du gesagt, aber irgendwie war es nicht so deins. Was hat dich gestört? Wo hast du gemerkt, irgendwie ist das nicht so dein Weg?
Ich habe das duale Studium sogar im öffentlichen Dienst gemacht. Also ich bin tatsächlich sehr auch in diese sichere Beamtenrichtung reingegangen, die ja ich letztendlich irgendwie von meiner Familie kannte. Und das waren die schlimmsten 3 Jahre meines Lebens, glaube ich. Ich habe mich da wirklich einfach zu Tode gelangweilt. Also ich fand das so deprimierend. Ich bin halt super motiviert reingegangen irgendwie, frisch aus der Schule, wollte was machen, wollte was lernen. Und am Ende saß ich da, hatte meine Aufgaben irgendwie nach 2 Stunden erledigt, habe nach weiteren Aufgaben gefragt, habe nichts bekommen und durfte dann die 8 Stunden absitzen. Und das war natürlich ganz klassisch mit irgendwie digitaler Zeitstempelkarte. Das heißt, früher gehen, wenn man fertig ist, war halt auch nicht drin. Und 8 Stunden sind echt super lang, wenn man nichts zu tun hat.
I feel your pain. Ich hatte auch so einen Ausflug in den öffentlichen Dienst. Das war auch schwierig, ja. Also ich kann das total nachvollziehen, dieses, man hat Bock, was zu machen, strategisch zu arbeiten, kommt mit ganz vielen Ideen und alle sagen immer, ja, das ist eine gute Idee, arbeite da mal ein Konzept aus. Ja, und dann landet das in der Tonne, weil der Bürokratismus dann wieder scheitert oder aber es war noch gar nicht so durchdacht, dass das überhaupt gemacht werden soll. Und da setzt dann ja total viel Frustration ein. Also ich war gar nicht unbedingt gelangweilt. Also ich hatte schon genug zu tun und die haben auch bei mir sich viele Stationen überlegt, wo sie mich denn einsetzen könnten. Aber diese Frustration, dass am Ende nichts passiert ist, dass man eigentlich gar nicht wirksam ist mit seiner Arbeit, hat mich total genervt. Dass man eigentlich immer für die Tonne gearbeitet hat und immer wieder hingehalten wurde und gar keinen Unterschied irgendwie mit seiner Arbeit machen konnte, also kein Ergebnis gesehen hat. Ich mag das, wenn man Ergebnisse sehen kann. Und da habe ich dann für mich festgestellt, nee, das funktioniert auch irgendwie nicht im öffentlichen Dienst für mich. Ja.
Ja.
Jetzt ist ja heute dein Work-Lifestyle ein ganz anderer. Magst du die Zuhörerin da nochmal so ein bisschen reinholen, wie man sich heute deinen Berufsalltag vorstellen kann? Wir beide haben uns ja auch in Kapstadt kennengelernt. Vor einem Jahr war es, anderthalb. Und vielleicht den Kontrast, um den mal so ein bisschen zu beschreiben.
Ja, ich würde sagen, heute ist tatsächlich genau das Gegenteil. Also langweilig ist mir auf jeden Fall nicht. Es ist eher immer zu viel zu tun, aber natürlich auch, weil ich mir die Projekte letztendlich selber suche. Also vielleicht so ein bisschen, um zu verstehen, was genau ich mache. Alles dreht sich am Ende um dieses Thema Personal Branding auf LinkedIn. Der Hauptstrang ist LinkedIn Ghostwriting, das heißt, das ist wirklich eine Agenturleistung. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die mich da mit unterstützt und wir gehen wirklich sozusagen operativ rein, schreiben LinkedIn-Beiträge für Geschäftsführer, für Vorstände und unterstützen sie so dabei, sichtbar zu werden. Das ist Part 1. Part 2 ist eher an Selbstständige oder GründerInnen gerichtet, die LinkedIn selber für sich umsetzen wollen. Da unterstütze ich im 1-zu-1-Coaching. Das heißt, da habe ich in der Regel immer so 5 bis 6 gleichzeitig über 3 Monate, die ich betreue, 1-zu-1, dabei wirklich ihren LinkedIn-Auftritt aufzubauen. In der Regel starten die bei 0 oder haben schon ein bisschen was ausprobiert, aber es funktioniert auch nicht so richtig gut. Und wir arbeiten dann 3 Monate zusammen wirklich eng, um sozusagen diesen Grundstein zu legen, dass sie dann selber weitermachen können. Und außerdem habe ich vor kurzem noch einen Online-Kurs gelauncht, nennt sich Human Content System. Ist letztendlich das, was ich im 1-zu-1-Coaching mache, nur do-it-yourself.
Ja. Ja, sehr cool, was du dir da aufgebaut hast in die verschiedenen Richtungen von der Unterstützung. Also alle, die LinkedIn-Unterstützung brauchen, die dürfen sich bei dir dann auf jeden Fall melden. Jetzt will ich mal gerne zum Thema Geld mit dir schwenken. Was war denn dein Blick damals so Stadtrand Berlin, aus der Beamtenfamilie heraus. Was war damals dein Blick auf das Thema Geld und wie hat sich das zu heute verändert?
Geld war ehrlich gesagt nie ein Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie reich gewesen sind, aber es war halt immer genug Geld da für alles. Also ich musste mir nie Gedanken darüber machen, dass ich irgendwas nicht machen konnte, weil kein Geld da ist oder sonst was. Ich habe Reitunterricht gehabt, ich habe Musikunterricht gehabt. Also ja, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen auf jeden Fall. Und vielleicht so ein bisschen Beamtenfamilie auch noch wichtig dabei, ne? Das heißt, investieren oder sonstiges war jetzt auch nie wirklich ein Thema in meiner Familie. Meine Eltern haben ein Haus gekauft, das ist für sie ihre Altersvorsorge und kriegen halt beide eine super Rente. Das heißt, die müssen sich gar nicht in der Art und Weise Gedanken darüber machen oder mussten es damals nicht, wie sie sozusagen für später aussorgen.
Ja. Wie hat das deinen Blick so auf das Thema Geld verdienen auch beeinflusst? Da ist ja auch ein Schwenk, also wenn man aus dem Angestellten, aus einem sicheren Konzernjob, nicht ganz so sicher wie der Beamtenjob, aber auch verhältnismäßig sicher, dann in die Selbstständigkeit reinstartet. Wie war das für dich?
Spannend, würde ich sagen. Also ich hab fast 10 Jahre lang gearbeitet. Das heißt, ich habe schon auch Gehaltsverhandlungen durchgemacht und so weiter. Mehrmals, auch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Das heißt, so dieses meinen eigenen Wert verhandeln und Gehalt verhandeln war jetzt nicht komplett neu für mich. Trotzdem startet man natürlich in die Selbstständigkeit und ist erstmal so, ja, keine Ahnung. Also was man nehmen kann, was angemessen ist, was man verlangen kann, wie man da reingeht. Das heißt, es waren am Anfang auf jeden Fall super Themen für mich. Ich weiß noch, ich habe irgendwie das allererste Projekt, was ich gemacht hatte, war nicht mehr Personal Branding, sondern so wirklich Marketingstrategie, also das, was ich auch in meinem Job gemacht hatte, komplett ausgearbeitet für ein Unternehmen. Ich habe stundenlang überhaupt erstmal damit verbracht, mich da einzuarbeiten, Recherche und weiß ich was. Und hatte das irgendwie denen als Paket für, ich glaube, 1.000 Euro verkauft und dachte so, oh, wow, das ist richtig toll. Rückblickend war ich dann so gut, so viel Zeit, wie ich da jetzt reingesteckt habe, war das nicht ganz so lukrativ. Aber so lernt man natürlich auch dazu, ne? Und ich glaube, es gehört auch natürlich dazu, dass am Anfang man einfach nicht genau weiß, was kann man verlangen, was ist die Zahlungsbereitschaft überhaupt auch, was ist der eigene Wert.
Ja. Wie nimmst du das wahr? Also ich sehe das häufig im Austausch mit anderen noch Angestellten, weil tatsächlich auch aus dem Umfeld, wo ich herkam oder komme, waren die meisten oder sind die meisten angestellt. Ist jetzt eher weniger so das Unternehmertum, in dem ich irgendwie groß geworden bin, auch in meiner beruflichen Laufbahn. Und manchmal in Gesprächen höre ich da so raus, dass die mich fragen, ja, Saskia, wie läuft's denn? Oder die laden mich dann ein. Naja, du bist ja selbstständig. Ich so, ja, ich bin selbstständig, aber also ich verdiene ja schon auch Geld in meiner Selbstständigkeit. Also dass schon viele Angestellte sich irgendwie nicht unbedingt vorstellen kann, dass man auch gut leben kann von der Selbstständigkeit. Das ist so ein bisschen dieses gesellschaftliche Bild. Merkst du das auch? Und wie schaust du da drauf? Also auch wenn du dein damaliges Einkommen auch nach mehreren Gehaltsverhandlungen vergleichst im Konzern zu deinem Einkommen heute als Unternehmerin?
Also ich verdiene jetzt auf jeden Fall deutlich besser als damals. Das sicherlich nicht im ersten Jahr so gewesen, aber mittlerweile super. Also ich glaube, das hätte ich auch selbst jetzt durch Gehaltsverhandlungen in dieser Zeit nicht irgendwie rausholen können in einem Konzernjob. Gleichzeitig trägt man natürlich auch eine andere Verantwortung und es ist irgendwie keine Sicherheit da, dass das Geld wirklich jeden Monat reinkommt. Was mich aber tatsächlich nie irgendwie groß gestört oder belastet hat, muss ich sagen. In Bezug auf, wie wird es von außen gesehen? Ja, ich habe auf jeden Fall auch den Case gehabt, dass ich glaube, lange daran gezweifelt wurde, dass ich überhaupt wirklich Geld damit verdiene. Gerade auch so, ja, okay, was machst du irgendwas mit LinkedIn? Kann man damit Geld verdienen? Zahlen Leute dafür?
Und dann auch noch auf Reisen die ganze Zeit, ne? Und kann sich ein schönes Leben machen.
Richtig, viel auf Bali, viel in Kapstadt gewesen. Dann postet man natürlich irgendwie mal das schöne Strandfoto. von außen sieht es vielleicht so aus, als ob man irgendwie nur feiern und am Strand liegen würde. Letztendlich sitze ich aber natürlich die meiste Zeit am Schreibtisch vorm Laptop, genauso wie jeder Angestellte auch. Das muss man auch immer dazu sagen, ne? Also am Ende ist es genauso ein Vollzeitjob, nur dass ich ihn halt selber gestalten kann. Und ich glaube, so der erste Knackpunkt, auch gerade bei meiner Familie, wo auch viele irgendwie immer lange so, ja, die macht irgendwie ihr Ding, scheinbar kann sie es ja irgendwie finanzieren, aber was auch immer, war, dass ich eine Mitarbeiterin eingestellt habe. Das war so der Zeitpunkt, wo die, glaube ich, alle gecheckt haben, so, ah, die, also es scheint ja wirklich ein Unternehmen zu sein, sie scheint ja wirklich Geld zu verdienen damit, wenn sie jemand anderen noch bezahlen kann. Das fand ich ganz witzig, weil das irgendwie die Wahrnehmung geändert hat.
Ja.
Ja.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, das merke ich auch. Also wenn ich dann auch erwähne, dass ich ein Team habe, dann, ach so, echt, du hast ein Team. Wie viele seid ihr denn? ja, also ich finde es total lustig, wenn man da so, also diese Blicke einfach, die gesellschaftlich so stark geprägt werden. Es ist spannend, wenn man eigentlich woanders herkommt und dann sich in ein Umfeld bewegt, wo die Perspektive eine ganz, ganz andere eben ist. Ja.
Ja.
Das zweite Bild aber auch ist eben, dass man nur Urlaub macht. Also auch das kenne ich auch, dass davon ausgegangen wird, naja, also du machst da eh nur Urlaub in Portugal. Ja, also das wäre total schön. Und auch tatsächlich dieses Bild mit dem Laptop und der Kokosnuss am Strand arbeiten. Aber ich habe es auch leider noch nicht herausgefunden. Es startet schon damit, dass meistens die Sonne auf dem Laptop-Bildschirm viel zu stark blendet und das nicht gut funktioniert.
Das funktioniert absolut gar nicht. Also.
Nein, also da muss man sich natürlich auch nichts vormachen, wenn man ein funktionierendes Business aufbauen und führen will. Nur vom Strand tatsächlich dann das Business managen, funktioniert nicht ganz. Ich erlaube mir das manchmal, dass ich hier zum Hafen bei mir um die Ecke fahre, wenn ich so Admin-Sachen machen muss oder Social-Media-Sachen, die mag ich immer nicht so. Dann versuche ich mir eine schöne Atmosphäre zu schaffen, um mal von meinem Schreibtisch wegzukommen, dass ich so ein bisschen aufs Meer und auf die Boote schauen kann. Aber das ist tatsächlich eher die geringere Zeit. Die meiste Zeit verbringe ich auch am Schreibtisch. Ja, wenn wir jetzt mal zu dem Thema kommen, wie du jetzt, wo du ja eben auch nicht mehr in dem deutschen System so gesehen drin bist, was verpflichtend Rentenversicherung und Krankenversicherung hat man ja viel mehr Wahlmöglichkeiten und vor allen Dingen auch mehr Verantwortung als Selbstständige, sich das aufzubauen. Wie hast du das für dich gelöst? Wie sorgst du als Selbstständige vor?
Da macht es vielleicht Sinn, nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen. Ich habe mich nämlich schon vorher mit dem Thema beschäftigt, also so mit diesem Ausstieg aus, also öffentlicher Dienst und so weiter und ich gehe in die freie Wirtschaft, war mir eigentlich schon klar, okay, ich muss irgendwie selber für meine Altersvorsorge sorgen, weil man halt nicht mehr dann diese Pension oder Pakete hat, wo man denkt, okay, da ist es realistisch, dass da am Ende wirklich noch was bei rausspringt. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt noch fest angestellt wäre in einem Konzern oder Startup, würde ich nichts anders machen. Das heißt, ich habe angefangen, mich mit dem Thema Investieren zu beschäftigen. Während Corona war das. So ein bisschen aus dem Punkt, das war ein Thema, was ich schon länger irgendwie im Hinterkopf hatte und ich hatte einfach Zeit und Langeweile. Das heißt, ein guter Moment, um sich da einzuarbeiten. Habe letztendlich einfach angefangen, mir irgendwie YouTube-Videos anzugucken, mit ein, zwei Freunden zu reden, von denen ich wusste, dass die auch schon mal Aktien gekauft haben und so, aber das war komplett Neuland für mich. Also, wie gesagt, meine Eltern da halt auch gar nicht irgendwie drin gewesen. Das heißt, ich hatte auch niemanden in meiner Familie, den ich irgendwie fragen konnte, der mir das erklären konnte. Also alles irgendwie selber angeeignet. Mein Papa hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch angefangen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was ganz cool war, weil wir uns dann immer austauschen konnten.
Ja.
Aber ja, ich hatte auf jeden Fall niemanden, der mir das beibringt. So. Und letztendlich, ich glaube, sehr gutes Timing gewesen, weil während Corona waren alle Aktien im Keller. Das heißt, ich habe erstmal so ein bisschen mein Erspartes dann einfach in ETFs gesteckt, weil das so ein bisschen das war, was ich halt gelesen habe, okay, was das Sinnvollste ist, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist natürlich sehr dankbar gewesen, ne, weil seitdem irgendwie alles eigentlich nach oben gegangen ist. Und ja, habe dann angefangen, mir Sparpläne auch einzurichten, wirklich. Und monatlich was zurückzulegen. Also ich habe schon immer, tatsächlich schon während der Schulzeit mit meinem Taschengeld, ich habe nie mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe immer schon gespart. Also ich weiß nicht, woher das kam, aber das war irgendwie so mein Umgang einfach mit dem Geld, dass ich immer so, okay, so viel habe ich, so viel benutze ich, das lege ich zur Seite, wenn ich das mal irgendwie brauche oder mir irgendwas Größeres kaufen will oder sonst was. Und das habe ich zum Glück genauso weitergezogen. Das heißt, auch dann mit dem Berufseinstieg habe ich damals gar nicht so krass meine Lebenshaltungskosten erhöht gehabt. Ich habe weiterhin in einer WG gewohnt. Die meisten meiner Freunde haben sowieso noch studiert. Das heißt, irgendwie der Lifestyle war auch letztendlich noch so ein Studenten-Lifestyle. Und ich habe dann halt nicht angefangen, mein Gehalt irgendwie sinnlos auf den Kopf zu hauen, sondern habe das, was ich nicht brauchte, halt gespart.
Ja. Sehr
und
cool.
Ja, dadurch hatte ich halt irgendwie ganz gut schon was auf dem Sparkonto, was ich dann erstmal in die ETFs reinstecken konnte und dann auch weiter, dass ich sagen konnte, ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren. Ich glaube, damals vielleicht so 500 Euro im Monat, die ich dann einfach mir wirklich als Sparpläne schon eingerichtet hatte, dass das erstmal weggeht, in ETFs auch wirklich rein und gleichzeitig dann irgendwie noch eine gewisse Summe, die auf ein extra Sparkonto ging, was ich so als direkte Rücklage hatte.
Ja.
Und letztendlich habe ich an diesem Konzept auch gar nicht so viel verändert. Also ich habe zwischendurch mal ein bisschen in Einzelaktien investiert, einfach just for fun, jetzt keine Riesensummen. Mittlerweile auch in Krypto ein bisschen drin, so ich glaube 10% von meinem Portfolio ist in Krypto, also jetzt auch nicht super viel. Und ansonsten wirklich über Sparpläne einfach dauerhaft in ETFs rein. Das ist so ein bisschen ein Standard-Setup. Die Summen sind natürlich höher geworden. Aber auch da immer noch, ich zahle mir ein festes Gehalt aus, ich lege eine feste Summe beiseite, ich packe eine feste Summe in Aktien jeden Monat.
Ja. Ja. Hast du das prozentual oder ist das ein fixer Betrag, wie du das für dich steuerst?
Das ist ein fixer Betrag. Also ich habe ein Einzelunternehmen, das heißt natürlich an sich alles, was Gewinn ist, muss ich als mein Einkommen versteuern. Aber ich habe mir nie alles ausgezahlt. Also ich habe das tatsächlich von Anfang an so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich zahle mir ein Gehalt aus und lasse den Rest auf dem Unternehmenskonto. Einfach für mein Gefühl auch, ne, dass ich halt nicht irgendwie bin, wenn mal ein Monat schlechter läuft oder so, jetzt habe ich kein Geld, was ich mir selber auszahlen kann, sondern ich weiß, ich kriege jeden Monat das und das Gehalt, der Rest bleibt auf dem Unternehmenskonto, investiere ich wieder in das Unternehmen oder irgendwie in meine Weiterbildung, in Mitarbeiter, was auch immer. Und genau, von diesem Fixum, was ich mir auszahle, geht dann ein Fixum auch nochmal in Aktien über.
Das ist sehr löblich. So empfehle ich das auch, sich da eine Struktur als Unternehmerin aufzubauen und ein festes Unternehmerinnengehalt jeden Monat auszuzahlen, damit man da eben einfach für sich einen Rahmen hat und auch weiß, wie man mit seinem Geld kalkuliert und auch weiß, wo laufe ich denn eigentlich so jeden Monat, jedes Quartal und im Jahr eben auch aus. Man kann sich ja auch nochmal einen Bonus zahlen. Ich habe nochmal so ein extra Bonus-Bucket, wo eben sich dann auch noch mal ein bisschen was zusätzlich zu dem Gehalt ansammelt, wo ich dann entweder entscheiden kann, investiere ich irgendwie in eine Weiterbildung, in Coaching, was ich machen möchte, oder aber gönne ich mir tatsächlich einfach mal privat was Schönes oder private Investitionen, die ich daraus noch mal erhöhen kann, dann eben auch. Die Entscheidung habe ich dann immer. Aber so ist das eben auch recht durchstrukturiert bei den Einnahmen, die reinkommen und eben auch fest planbar mit einem fixen Gehalt. Was ich bei dir jetzt rausgehört habe, dadurch, dass du ja schon auch während des Angestelltenseins angefangen hattest zu investieren, war eben so dieses Wissen und auch der Weg schon geebnet so ein Stück weit, dass du ja gar nicht so viel groß anders jetzt auch gemacht hast. Also nicht, was viele Selbstständige, was ich so in Gesprächen oft höre, dieses Problem, ja okay, also jetzt habe ich keine staatliche Vorsorge mehr, jetzt irgendwie muss ich das für mich selbst lösen. Das war gar nicht so bei dir, weil du eh schon davon ausgegangen bist, privat vorsorgen muss ich so oder so. Das war im Übrigen ein guter Hinweis. Also alle Angestellten tatsächlich müssen so oder so privat vorsorgen. Das betrifft nicht nur Selbstständige. Weil wenn man sich mal die Zahlen auf der Zunge vergehen lässt, also maximal im Best Case würde man 48% vom letzten Brutto-Durchschnittseinkommen eben der Bevölkerung bekommen und den Einzahlungen, die man selbst eben im Verhältnis auch geleistet hat. Das bekommen viele ja gar nicht, weil man die Mindestanzahl an Jahren gar nicht erreicht, die bei 45 liegt. Plus, selbst wenn man das Maximum bekommen würde, dann fehlt ja immer noch mindestens die Hälfte vom heutigen Lebensstandard. Insofern, also private Vorsorge ist für alle wichtig, egal ob selbstständig, egal ob angestellt, auch für Beamte tatsächlich. Auch die haben wir häufig in der Beratung. Aber eben nicht diese Herausforderung bei dir vom Schritt, weil du eigentlich das, was du für dich vorher auch schon aufgesetzt hattest, auch mitnehmen konntest und ein Stück weit eben die Summen erhöht hast. Klar, man hat keinen Arbeitgeber mehr dann, der mit vorsorgt. Man muss dann für sich selbst als Arbeitgeber dann auch vorsorgen quasi. würdest du das heute wieder so machen, wie du dich daran getastet hast an das Thema, oder würdest du irgendwas anders machen, wenn du es anderen Frauen empfehlen würdest, die vielleicht noch am Anfang stehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ich glaube, ich würde es wieder so machen, ja, weil es für mich sehr gut funktioniert hat auf jeden Fall. Also ich lerne auch gerne Sachen selber. Also das ist sowieso so ein bisschen das, wie ich funktioniere und wie ich neue Dinge lerne, ist, indem ich einen Need habe, irgendwas machen will und es dann umsetze. Also ich bin super schlecht darin, irgendwie so Theorie zu lernen. Einfach nur, weil ich dann, also ich brauche irgendwie einen Anwendungsfall. Und das ist ja ein perfektes Beispiel von, ich will etwas machen, ich habe hier Summe X, die will ich investieren. Wie mache ich das? Und mich dann reinzuarbeiten, es gibt ja super viel Material. Und ich habe auch damals mir noch ein Buch gekauft, weil ich so dachte, okay, wer weiß, was die auf YouTube alle erzählen. Ich will noch mal ein bisschen besser da reinblicken. Und ich hatte natürlich auch einfach Zeit in dem Moment. Also mir war todeslangweilig während Corona die meiste Zeit, weil irgendwie alle Freizeitaktivitäten und so weiter weggefallen sind. Das heißt, es war auch einfach cool, mich in ein neues Thema so reinzuarbeiten. Wenn ich jetzt vor diesem Punkt stehen würde, mit dem Workload und den Prioritäten, die ich jetzt habe, würde ich wahrscheinlich mir eher Hilfe holen, um das zu verstehen. Also andere Situation jetzt einfach, ne, ich habe mehr Geld zur Verfügung, ich habe andere Prioritäten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was Neues lernen will, dann gucke ich eher, okay, wer kann mir dabei helfen sozusagen und wie komme ich in das Thema am schnellsten und am einfachsten rein.
Ja.
Ja, geht beides. Kommt auch sehr auf die Person an, glaube ich, was irgendwie besser funktioniert und hilfreich ist.
Was war dein wichtigstes Learning so auf deiner Investment-Journey bisher im Umgang mit Geld?
Ich glaube, einfach anfangen. Also ich habe so viele Fragezeichen am Anfang gehabt und halt so gar keinen Plan, wie die Sachen funktionieren. Und also vieles verstehe ich bis heute auch nicht im Detail, muss ich auch dazu sagen. Aber dieses, okay, nimm einfach mal, also wenn man jetzt noch gar nichts macht, so nimm einfach mal 100 Euro oder 50 oder was auch immer und kauf irgendwie eine Aktie und also mach einfach das, um die Dinge mal zu machen, und dann fängt man auch an, sich sicherer zu fühlen.
Ja. Was hat dir die Sicherheit gegeben, dann auch mehr zu investieren? Weil du ja sagtest, du hast dann auch die Summen jetzt mit höherem Einkommen auch durch die Selbstständigkeit erhöht. Das ist so ein Punkt, den wir häufig in der Beratung sehen, dass man mal anfängt mit kleineren Summen, das ist auch gut. Aber dass dann doch die Hemmschwelle, wirklich zu sagen, so jetzt investiere ich da auch mehr, nennenswerte Summen, doch sehr groß ist. Wie hast du das für dich gelöst?
Für mich war das eigentlich ein ziemlicher No-Brainer. Also ich hatte das Geld ja auf dem Konto liegen damals einfach. Und dann war so ein bisschen einfach die Rechnung, ja, okay, da kriege ich jetzt, weiß ich nicht, 1,5% oder was auch immer, vielleicht noch weniger, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, versus durchschnittlich sagt man ja mit ETFs irgendwie so 8%, glaube ich. Du bist da die Expertin. Heißt, ist ja viel sinnvoller, das in ETFs anzulegen, gerade wenn das Geld ist, was ich eh nicht jetzt brauche, sondern langfristig sparen will. Ja. Und dann ist ja ETFs auch das Einfachste und Sicherste eigentlich, was man irgendwie erstmal machen kann.
Ja. Gab es irgendwie Fehler, irgendwas, wo du sagen würdest, das war bei Learning by Doing irgendwie nicht so cool, würdest du nicht nochmal machen?
Oder anders machen?
Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also, ich habe, als ich so das erste Mal in Krypto reingegangen bin, da konnte man nicht das easy über Trade Republic machen oder so, sondern es war irgendwie noch, man muss sich da einen Wallet anlegen, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie sehr kompliziert. Ich weiß, dass da auf jeden Fall auch noch ein paar hundert Euro irgendwo liegen und ich habe keine Ahnung mehr, wo und wie ich da rankomme. Ich hoffe, es sind immer noch nur ein paar hundert Euro und ich bin nicht eigentlich reicher.
Vielleicht liegen irgendwo die Millionen in Kryptoreserven und du weißt nichts davon.
Vielleicht, ich werde es dann aber wahrscheinlich auch nie erfahren. Dann ist es halt so. Aber ich glaube, das gehört zum Lernen auch einfach dazu, ne, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch mal irgendwo, deswegen wirklich einfach mit kleinen Summen anfangen. Vielleicht, keine Ahnung, habe ich an der einen oder anderen Stelle ein paar hundert Euro verbrannt, dann ist es so, ist jetzt nichts Dramatisches. Sehe ich einfach als, ja, letztendlich Preis für dieses Learning dann.
Ja. Was würdest du anderen Frauen in finanzieller Hinsicht raten, um für sich selbst ein gutes Einkommen rauszuhandeln und eben auch mehr finanzielle Selbstbestimmung im Leben zu erreichen?
Beschäftigt euch wirklich mit dem Thema Geld? Ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich der größte Hebel, den wir haben, ne? Also wirklich sich das Wissen darüber anzueignen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. So, ich bin jetzt in Aktien reingegangen, weil es irgendwie das Einfachste für mich ist. Es gibt natürlich noch auch andere Möglichkeiten, je nachdem, in was für einer Situation man ist. Und dann auch so ein bisschen dieses, was ich jetzt durchs Business halt auch ganz krass nochmal gelernt habe, nochmal auch neu gelernt habe, was ist eigentlich mein Wert und wie gehe ich mit Geld wirklich um? Also letztendlich, wir projizieren ja oft irgendwie so viel Emotionen und so weiter auch auf Geld. Aber ich finde, also ich habe durch mein Business irgendwie so gelernt, das ja loszulassen. Es ist letztendlich ja einfach nur irgendwie eine Währung, die wir tauschen. Und wenn ich dieses Spiel richtig spiele, kriege ich mehr zurück. Aber es hat halt nichts mit mir, meiner Person, meinem Selbstwert zu tun.
Ja, absolut. Das war jetzt schon, finde ich, eine schöne Zusammenfassung auch für den Abschluss. Ich habe zum Ende noch immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen. Das heißt, ich fange den Satz an und du darfst ihn kurz und knackig beenden.
Gerne.
Geld ist für dich was?
Geld ist Sicherheit zu einem gewissen Rahmen und einfach ein Werkzeug, um mein Leben zu gestalten.
Reich sein bedeutet für dich?
Meine Zeit frei einteilen zu können und mein Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ich glaube, gar nicht so viel anders machen. Sicherlich ein bisschen weniger arbeiten, aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr glücklich damit, wie mein Leben aktuell aussieht.
Wunderbar, sehr, sehr schön. Ja, ganz lieben Dank, liebe Mareike, dass du heute hier mit dabei warst. Wenn man mehr über dich erfahren will, haben wir ja jetzt schon rausgehört, über LinkedIn findet man dich. Gibt es sonst noch irgendwelche Kanäle, wo man auf dich aufmerksam wird, wo man mehr über dich erfahren kann, die wir in den Shownotes verlinken dürfen?
Wir können sehr gerne meinen Newsletter noch verlinken. Ist tatsächlich gar nicht so sehr aus Thema Personal Branding, sondern eher so ein bisschen behind the scenes, Agenturaufbau, meine persönlichen Gedanken, Erkenntnisse und so weiter. Das heißt, das ist vielleicht auch noch ganz spannend für die eine oder andere. Und vielleicht noch mein YouTube-Kanal, wenn man so ein bisschen noch mal mehr einen Einblick auch in das Thema, wie habe ich mein Business überhaupt aufgebaut, bekommen will. Da ist leider lange nichts mehr passiert, aber ich habe im letzten Jahr wirklich mein komplettes Leben, meinen kompletten Business-Aufbau da dokumentiert. Das heißt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
Sehr cool, das verlinken wir auf jeden Fall. Und ja, an alle Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, leitet ihr sie sehr gerne an eine andere Frau in eurem Umfeld weiter.
dass wir zusammen Female Financial Empowerment spreaden und hör auch gerne in die nächste Folge im Sparhelden-Podcast wieder rein.